Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Heute kommen symbolträchtige Orte im Büchermarkt vor. Im Debütroman der Niederländerin Rinske Hillen ist es ein Haus, das Haus an der Kaisersgracht, so der Titel ihres Buches. Und bei der algerisch-französischen Autorin Kauter Adimi dreht sich alles um einen Fußballplatz. Den besetzen nämlich die Dezember Kids, so heißt ihr aktueller Roman. Zuerst aber zu einer Lebensgeschichte, die sogar Thomas Mann inspiriert hat, nämlich zu seinem letzten Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. So kann man es in Manns Notizbüchern nachlesen. George Manolescu führte ein abenteuerliches Leben und seine Autobiografie, die 1905 erschien, wurde ein riesiger Publikumserfolg. Der Manesse Verlag hat das Buch jetzt in einer aufwendig kommentierten Neuausgabe herausgebracht. Und der Titel sagt eigentlich alles. Er lautet Fürst Lahovari, mein abenteuerliches Leben als Hochstapler. Christoph Schröder über George Manolescu und dessen Autobiografie.
Launisch sei er schon als Kind gewesen, berichtet uns der Ich-Erzähler gleich auf der ersten Seite. Darüber hinaus unruhig und unfähig, sich in Verhaltensschablonen pressen zu lassen. So nahm ein kurzes, intensives und wendungsreiches Leben seinen Anfang. George Manolescu wird im Jahr 1871 in einer rumänischen Provinzstadt am Fuß der Karpaten geboren. Sein Vater ist beim Militär und schickt seinen widerspenstigen Sohn zunächst von einem Internat zum nächsten. Im Alter von 14 Jahren tritt Manolescu in eine Seekadettenschule am Schwarzen Meer ein, doch die Monotonie dort langweilt ihn. Er versteckt sich als blinder Passagier auf einem Schiff und fährt hinaus in die weite Welt. Es ist der Beginn einer kriminellen Karriere, die ausschließlich aus der Perspektive des Betrügers selbst geschildert wird. Im Hafen von Piräus angekommen, begeht der Junge mit größter Selbstverständlichkeit eine seiner ersten Gesetzesübertretungen.
Dort sah ich auf der Bank einen schlafenden Matrosen, der höchstwahrscheinlich des süßen Weins voll war. Ich ging auf ihn zu, um ihn anzufassen. Nicht etwa zu konstatieren, ob er vielleicht krank, sondern um zu fühlen, ob er nicht im Besitz einer Brieftasche wäre.
Der Tonfall, den der Ich-Erzähler anschlägt, ist nüchtern, lakonisch, ja streckenweise geradezu protokollähnlich. Darin spiegelt sich die innere Überzeugung Manolescus, dass all das, was er sich in den kommenden Jahren unrechtmäßig aneignen wird, ihm eigentlich zusteht. Was ihn antreibt, ist Abenteuerlust zum einen, aber auch ein durchaus narzisstischer Ehrgeiz, zur besseren Gesellschaft gehören zu wollen. Die Kreise, in die sich Manolescu, der sich ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch Fürst Lahovari nennt, hineinschlawinert, sind die des europäischen Adels und Geldadels mit all seinen feudalen Gepflogenheiten. Um dort mithalten zu können, braucht der Hochstapler permanent Bares. Manolescus Aufzeichnungen bestehen aus einer regelmäßigen Abfolge von Hoteleinbrüchen, Hehlereien, Frauengeschichten, Abstürzen in Spielcasinos und Gefängnisaufenthalten. Dass das nicht eintönig wird, liegt an der Faszination für die Dreistigkeit, die man beim Lesen entwickelt, und an der damit verbundenen Herausbildung des Psychogramms eines Menschen ohne Unrechtsbewusstsein. Manolescu gelingt im Verlauf seiner Erzählung eine subtile Täter-Opfer-Umkehr. Seine Verbrechen erscheinen als Heldentaten, die von den Strafbehörden in schnöder Ignoranz gestört und kleingeistig bestraft werden. Diese Verschiebung der moralischen Koordinaten geht so weit, dass Manolescu nach einem Gefängnisaufenthalt in England in freundlichster Gönnerhaftigkeit notiert:
Bei meiner Entlassung wurde ich weder aus England noch aus London selbst ausgewiesen. Auch wurde mir keine Moral gepredigt oder mir irgendwie gedroht. Diese Gerechtigkeit der englischen Gesetze hat meine Bewunderung erregt, so dass ich den Entschluss fasste, nie mehr in diesem Land ein Unrecht zu begehen.
Manolescus Autobiografie ist eine vollendete Selbststilisierung zum Gentleman. Im Kern enthält das Buch eine Liebesgeschichte, die man unter normalen Umständen tragisch nennen müsste. Um die Jahrhundertwende ehelicht Manolescu eine deutsche Gräfin und lässt sich mit ihr am Bodensee nieder. Wenige Wochen nach der Geburt des ersten Kindes bricht der Hochstapler erneut auf und lässt seine Familie für immer zurück. Er hat schlicht und einfach nicht mehr genug Geld, um dieses erschwindelte Leben zu finanzieren. Hier offenbart sich die ganze Paradoxie einer auf Lügen gebauten Existenz, die Manulescu selbst in schönster Selbstexkulpierung in mildes Licht rückt.
Ich möchte jedoch erwidern, dass, wenn ich auch ein Abenteurer ersten Ranges war, ich für meine Person doch nie Gewalt, nie eine Waffe angewendet habe, ja nicht einmal einen schweren Einbruch verübt habe. Meine Waffen waren Intelligenz und Kaltblütigkeit.
Mein abenteuerliches Leben als Hochstapler besteht aus zwei Teilen. Nach dem überragenden Erfolg des ersten Buchs warf Manulescus Verleger und Herausgeber Paul Langenscheid noch im gleichen Jahr einen weiteren Band auf den Markt, in dem die gleiche Geschichte noch einmal erzählt wird. Allein wird hier der Versuch unternommen, im dramatischen Tonfall aus dem Hochstapler eine sensible Künstlerseele zu machen. Große Literatur, das muss betont werden, sind diese Aufzeichnungen nicht, sondern vielmehr ein interessantes Zeugnis ihrer Epoche. Auch stören in der hochwertig gestalteten Neuausgabe die zahlreichen überflüssigen Kommentare. Dass ein steifer Grog ein starkes Getränk ist, sollte ebenso wenig erklärungsbedürftig sein wie der Begriff der Kleptomanie. Georges Manulescu wollte seinem Verleger Langenscheid nach Erscheinen seiner Memoiren sein geniales Gehirn verkaufen und schickte ihm einen entsprechenden Vertrag gleich mit. Langenscheid lehnte ab. Manulescu bot das Geschäft danach ebenso erfolglos einem Kriminologen und einem Staatsanwalt an. Er starb im Alter von 37 Jahren in Mailand. In seinem Nachlass fanden sich diverse gefälschte Adelsurkunden und rund 40 Seidenhemden. Tatsächlich ein Mann mit Stil. Immerhin.
Das sagt Christoph Schröder über Georges Manulescu oder Fürst Lahovari, dessen Autobiografie »Mein abenteuerliches Leben als Hochstapler« ist im Manesse Verlag neu aufgelegt worden, in der Übersetzung aus dem Französischen von Paul Langenscheid. Am 11. Februar 1998, also vor 23 Jahren, gab es in der Amsterdamer Kaisersgracht einen großen Krach. Haus Nummer 269 wurde gerade restauriert, aber nun war der vordere Teil des Hauses in sich zusammengefallen. Zwar stehen die Häuser in der Amsterdamer Innenstadt alle auf langen Holzpfählen, weil der Boden morastig ist. Kleine Risse in den Wänden sind deshalb nicht ungewöhnlich. Aber dass ein Haus komplett einstürzt, das kommt doch eher selten vor. Die niederländische Autorin Rinske Hillen hat sich davon zu einer Geschichte inspirieren lassen, die nun unter dem Titel »Das Haus in der Kaisersgracht« als Roman vorliegt. Katharina Borchert hat ihn gelesen.
In Rinske Hillens Debüt ist das Bersten von Anfang an spürbar. Da ist zunächst einmal das Haus, von dem sie erzählt, das Haus an der Kaisersgracht. Prächtiges Anwesen, beste Adresse im Zentrum von Amsterdam. Doch leider fault das hölzerne Fundament und die Wände werden rissig. Das Haus bricht langsam auseinander, worin es sich als Spiegel seiner Besitzer erweist. Mutter Ferle sitzt mit Depressionen in der Psychiatrie. Vater Bram ist ein weltfremder Naturkundler, der das Haus in siebter Generation hält, der notwendigen Sanierung aber nicht gewachsen ist. Stattdessen hat er eine Affäre mit der Cousine seiner Frau angefangen. Tochter Amber hat gerade ihr Studium in Cambridge abgebrochen, zieht wieder zu Hause ein und ist mit einer kranken Mutter, der Affäre ihres Vaters und einem Familiengeheimnis konfrontiert, das immer offenkundiger wird. Denn Amber hatte einmal einen Zwillingsbruder, der bereits als Baby starb und über den sich die Familie so gründlich ausschweigt, dass er gar nicht existiert zu haben scheint. Mit dem Tod des Jungen begann der Niedergang der Wengstermanns, der bei Hillen auf ein bautechnisch und familienpsychologisch krachendes Finale zurast. Doch auch das Romangebäude selbst steht leider nicht auf ganz so festen Füßen. Eigentlich sind die Probleme der Wengstermanns allesamt familiengemacht. Das aber war der Autorin offenbar nicht genug, denn sie hat ihr fiktives Romanhaus in einem späten Schreibstadium noch zum real existierenden Haus Kaisersgracht Nummer 268 umgemodelt. Ein vernachlässigtes Gebäude mit eigenwilliger Geschichte. Erbaut im 17. Jahrhundert und 1998 tatsächlich eingestürzt. Hieraus klappte Hillen am Ende noch ein paar realhistorische Elemente und klebte die wie Pappmaché an die Familiengeschichte der Wengstermanns. Das überzeugt nicht und stiftet zudem Verwirrung. Wohnten die Wengstermanns wirklich in der 268? Nein, taten sie nicht. Hinzu kommt ein sehr dürrer Seitenstrang, in dem das Vermögen der Familie mütterlicherseits auf Kollaboration mit den Nazis zurückgeführt wird. Schmutziges Geld also. Was aber nicht mehr ist als ein spröder Versuch, eine polithistorische Relevanz in diesen Roman einzuflechten, der in seinem tiefsten Innern einfach nur Familiendrama ist. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Erzählt wird das Ganze von einem völlig konturlosen Erzähler. Der nimmt meist eine personale Perspektive ein und verschiebt dabei seinen Fokus immer wieder von Figur zu Figur, sodass er schlussendlich doch allwissend scheint. Er hätte also ruhig freier und mutiger sprechen können. Sein größtes Problem aber ist, keinen Millimeter Distanz zu seinen Figuren zu wahren. Sobald er von ihnen erzählt, steckt er ganz und gar in ihren Körpern und Gedanken. Sein ungefiltertes Erzählen intendiert womöglich Intensität, wirkt aber leider bloß aufdringlich. Vor allem, wenn er viel Körperkitsch, weiblichen Geltungsdrang und schauderhaft erzählten Sex auffährt. Da haben Frauen Schultern wie Honig, Beine wie Creme und ein goldenperlendes Gelächter. Sie sind Venus, Urmutter oder flüssiges Gold. Am Ende aber kann Vater Bram dann doch nur, Zitat, abspritzen und Cousine Ella schreit, mach mir ein Kind. Angereichert sind viele dieser Szenen mit Lebensweisheiten, denen Therapie und Meditationserfahrung anzuhören ist und die auch darüber hinaus allerlei über die Charaktere mitteilen. Das macht den Text fahrig. Die Verantwortung dafür trägt der Erzähler, dem es an Haltung und daher an erzählerischer Stringenz fehlt. Leider besitzt auch die Übersetzung keine echte Verlässlichkeit. Dabei hat Ulrich Vorre etwas Souveränes in seinem Übertragen. Sein Text wirkt an keiner Stelle ängstlich, klebt nicht schreckhaft am niederländischen Original und findet so zu frischen und pointierten Wendungen. Allerdings stecken auch etliche handfeste Fehler drin. Ein Strick ist kein Strick, sondern eine Schleife. Eine private Maidedailing ist keine offizielle Verlautbarung. Ein Panty ist kein Höschen, sondern eine Strumpfhose. Unglückliche Formulierungen, zu denen es auch gehört, dass sich neue Nachbarn auf der Geiserskracht sofort duzen, wie man es im Niederländischen durchaus tun kann, auf Deutsch aber nicht. Es knirscht hier also ordentlich im Erzählgebälk, inhaltlich wie stilistisch. Man muss gar nicht vergleichend an den Niedergang der Buddenbrooks denken oder an Poes Fall des Hauses Usher, in dem auch ein Familienanwesen Risse bekommt. Man merkt auch so, dass Rinske Hillens Debütroman problematisch ist. Nicht nur Haus und Familie sind hier brüchig, sondern auch der Text selbst.
Kritisiert Katharina Borchert. Sie las Rinske Hillens Debütroman »Das Haus an der Kaiserskracht«. Ulrich Vorre hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt. Er ist im Schöffling Verlag erschienen. In Kauter Ademis neuem Roman stürzt nichts ein, aber es soll etwas abgerissen werden. Ademi, 1986 in Algier geboren, wuchs in Algerien und Frankreich auf, lebt heute in Paris. 4 sehr erfolgreiche Romane hat sie bisher vorgelegt. Im jüngsten, Was uns kostbar ist, erinnerte Ademi an den legendären Verleger von Albert Camus, Edmond Charlot. Das war eine Verneigung vor einem, der Literatur gegen alle Widerstände durchsetzte. Und um Widerstände geht es auch im aktuellen Roman, Dezember Kids. Nora Karches stellt ihn vor und Kauter Ademi selbst sagt:
Ich dachte, da passiert gerade etwas. Das sagte Kauter Ademi im französischen Radio über jenen Zwischenfall aus dem Jahr 2016, auf dem ihr Roman Dezember Kids beruht. In einem Vorort von Algier starteten Kinder eine Revolte gegen ranghohe Militärs. Sie wollten verhindern, dass auf ihrem Bolzplatz Luxusvillen gebaut werden. Für die damals 30-jährige Kauter Ademi, die während des grausamen algerischen Bürgerkriegs aufgewachsen ist, war die von den Medien kaum beachtete Revolte das erste Anzeichen eines Aufstands. Und tatsächlich, als Dezember Kids 2019 erschien, las man den Roman in Frankreich als Vorwegnahme der Massenproteste, die bis zum Beginn der Pandemie jeden Freitag hunderttausende Menschen auf den Straßen Algeriens versammelten. Kauter Ademis Protagonistin ist Ines, 11 Jahre alt. In der ersten Szene steht Ines im strömenden Regen im Tor und reißt die Arme auseinander, um den Angriff ihres Freundes Jamil abzuwehren. Den Lebensrhythmus in ihrem Viertel, der Cité du 11 Décembre, bestimmen die Fußballspiele auf dem Bolzplatz.
Den grünen Rasen, die exakten Linien, die Netze im Tor, all das kann man vergessen. Auf den ersten Blick sieht er wie ein Stück Brachland aus, aber nur auf den ersten Blick.
Eines Tages im Winter 2016 kreuzen zwei Generäle mit Bauplänen für ihre Villen am Bolzplatz auf und erklären, dass das Brachland ihnen gehöre. Der Protest der Jugendlichen des Viertels wird schon im Keim erstickt. Und so ist es Ines, die gemeinsam mit ihren Freunden Jamil und Mahdi beschließt, den Platz zu besetzen. Erst sind sie zu dritt, dann sind es 20, dann 100 Kinder, die neben den Zelten algerische Fahnen in den Boden stecken. One, two, three, viva l'Algérie, rufen die älteren Geschwister am Spielfeldrand, als ging es um den WM-Sieg. Und die Jungs bringen den Mädchen das Fußballspielen bei. Nicht nur den fassungslosen Eltern, sondern auch den Generälen, den wahren Entscheidern in der von Militärs und Funktionären regierten Scheindemokratie, wird vor allem eins klar. Gegen Kinder können die gängigen Repressalien des Machtapparats nichts ausrichten.
Wer sind überhaupt eure Väter? Wo stecken diese Feiglinge, die euch an ihrer Stelle schicken? Meiner wird wohl in der Moschee sein. Da hat er auch recht bei allem, was er sich vergeben lassen muss. Meiner ist unterwegs, um Brot zu kaufen. Vermutlich kommt er mit einer ganzen Tonne zurück, denn er ist schon 3 Jahre unterwegs und wir warten noch immer auf ihn. Unsere Väter? Also mal ehrlich, wen interessiert schon, was die tun? Wir sind doch hier, wir brauchen die gar nicht.
Kinder gegen Generäle. Das klingt nach David gegen Goliath-Narrativ. Doch die Situation, die Dezember-Kids abbildet, ist komplex. Die Cité du 11 Décembre mit dem Bolzplatz in der Mitte ist eine 1987 vom Verteidigungsministerium mit Profiten der Erdölexporte hochgezogene Militärsiedlung. Wenn Ines im Tor steht, dann trägt sie einen Armeepulli. Ausgerechnet die Jeunesse Dorée Algeriens, deren Sneaker 2 Monatsgehälter kosten, sagt Nein zu Korruption und einem System, das ihre Väter und Großväter groß gemacht hat. Kaoutère Adimis Roman ist eine Farce. Ihre Figuren sind Typen, die in erster Linie über ihre Funktion im Machtapparat definiert werden. Es ist beeindruckend, wie gerade durch das Typenhafte der Figuren, heroische Kinder, skrupellose Generäle, dazu eine Ikone des Unabhängigkeitskrieges und eine Wahnsinnige mit hennarotem Haar, die reale Gewalt des Regimes Kontur annimmt. Es ist diese Gewalt, die hinter der vordergründigen Leichtigkeit lauert. Denn Algerien ist ein Land, in dem 2017 eine Verfügung rechtskräftig wurde, die jede öffentliche Äußerung über den Bürgerkrieg der 90er Jahre unter Strafe stellt. Und so darf im Roman Dezember Kids nur die Wahrheit sagen, wer Kind ist oder wahnsinnig. Selbst die hochdekorierte Unabhängigkeitskämpferin, Ines Großmutter, kann nur in ihrem Notizbuch Zeugnis ablegen über das Jahrzehnt, das in Algerien das schwarze Jahrzehnt heißt.
Man müsste alle Scham vergessen. Allen die Narben zeigen, die man noch immer auf dem Rücken hat, die kaum einer gesehen hat. Die Dinge beim Namen nennen, über den Terrorismus schreiben, über diese Männer, die gefoltert, getötet, vergewaltigt haben.
Kaoutère Adimi hat als Tochter eines algerischen Militärangehörigen selbst in der Cité du 11 Décembre gelebt. In Dezember Kids zeichnet sie präzise den Riss zwischen den 2 Algerien nach, die heute existieren. Das Algerien 2.0 der Generation unter 30 – der 70% der Bevölkerung angehören. Und das verknöcherte Algerien der Machthaber, in dem junge Menschen zuletzt beim Ende des Unabhängigkeitskrieges Anfang der 60er das Sagen hatten. Regina Kaiser-Gave hat den Roman mit einem hilfreichen Nachwort versehen. Aber es ist ärgerlich, dass ihre Übersetzung den frischen Ton dieser jungen Autorin oft nicht trifft. Wörter wie artig, Bockmist verzapfen oder sich vor Lachen biegen existieren in Kaoutère Adimis nüchtern sachlichem Französisch nicht. Dezember Kids ist ein so unterhaltsamer wie subversiver Text über die Frage, wie Widerstand aussieht, über Mechanismen des Bakschisch, den Kampfgeist der algerischen Jugend und alte Männer, die plötzlich realisieren,
wir sind diejenigen, die in Angst leben, nicht sie.
Denn in einem repressiven Staat sind auch die, die sich für Gewinner halten, am Ende Verlierer.
Das sagt Nora Karches nach der Lektüre von Dezember Kids. Der Roman von Kaoutère Adimi ist im Lenos Verlag erschienen und am 16. Februar jährt sich übrigens der Beginn der Massenproteste in Algerien zum 2. Mal. Auch die Lesezeit heute Abend geht auf Reisen wie der heutige Büchermarkt. Literatur kann das ja. Italien und Frankreich sind Stationen von Martin Mosebachs Roman Krass. Ab 20.30 Uhr können Sie hier im Programm ein Gespräch mit dem Autor und eine Lesung aus dem Roman hören. Gleich nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell, ein Thema darin Antikörpertherapien gegen Covid-19. So viel vom Büchermarkt für heute. Im Studio verabschiedet sich Dina Netz.